Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Überraschung. Heute gibt's was für all diejenigen unter euch, die es einfach noch viel genauer wissen wollen. Ein Extra-Teil nämlich mit einem ganz besonderen Gast, mit dem ich auch nochmal spreche über den AMG 300 CE 6,0 Hammer und vor allem natürlich über seinen Motor, den berühmten AMG Vierventiler. Und ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wie ich diesen Teil jetzt einleiten soll, denn einen dritten Teil von einer Motorikonenfolge, das gab's eigentlich noch nie. Und bis vor ein paar Tagen hätte ich auch gesagt, wird's wahrscheinlich nie geben. Und jetzt gibt's ihn eben doch. Und das finde ich auch richtig super so. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Während der erste Teil der Folge zum AMG Vierventil V8 lief, hat sich bei mir Nikolas Flossbach vom Automuseum Wolfegg gemeldet und er hatte eine ziemliche Überraschung für mich, nämlich den direkten Kontakt zu Rolf Zeller, der damals Erhard Melcher ganz intensiv unterstützt hat beim Bau des Vierventilers. Sein Name ist im Gespräch mit Erhard Melcher ja auch schon gefallen und da werden wir heute ein paar Details, ich sag mal, weiter präzisieren, was die ganze Geschichte angeht, die einen hochdramatischen, auch wirklich tragischen Ausgangspunkt hatte. Aber das wird Rolf Zeller nachher am besten alles selbst erzählen. Erhard Melcher hat sich den AMG Vierventilkopf ja damals ausgedacht, aber erst zusammen mit Rolf Zeller hat er das Ding anschließend komplett durchkonstruiert. Und ganz ehrlich, für mich gab es natürlich nichts Spannenderes, als diese Geschichte der Entstehung des Motors noch aus einer zweiten Perspektive zu hören. Und die gibt's heute hier. So, bevor ich zum Thema noch etwas mehr erzähle und wir dann direkt ins Gespräch mit Rolf Zeller einsteigen, erst nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen, dass ihr Motorikonen in eurem Podcast-Player abonniert habt und Motorikonen auch bei Facebook oder Instagram folgt. Das ist super für Motorikonen, aber für euch natürlich auch. Und ich bin mir sicher, wer von euch das noch nicht getan hat, nimmt sich vielleicht gleich die paar Sekunden Zeit während dem Intro, um das nachzuholen. Würde mich freuen. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Den AMG Vierventiler auf Basis des Mercedes M117 V8 geht es also auch heute nochmal in diesem Extra-Teil mit einem wirklich tollen Gast, mit dem früheren Mercedes-Motorenmann Rolf Zeller nämlich. Ich bin also für euch in meinen fünfventiligen Audi S8 gesprungen, habe Rolf Zeller besucht und mit ihm gesprochen. Und bei diesem Gespräch wurde mir dann sehr schnell klar, dass Rolf Zeller in seinem Leben natürlich noch viel, viel mehr gemacht hat, als nur den AMG Vierventiler mit auf die Welt zu bringen. Das fand ich ehrlich gesagt alles so spannend und es bringt einen so tief in diese Zeit der 60er, 70er und 80er zurück, dass ich nichts davon weglassen wollte. Ihr hört also heute nicht nur eine zweite Perspektive zur Entstehung des berühmten AMG V8, sondern wir werden heute auch gemeinsam eintauchen in die Geschichte eines unglaublich erfahrenen Motorkonstrukteurs, der über 30 Jahre lang in der Motorenabteilung von Mercedes gearbeitet hat und der ganz wesentlich für Motoren verantwortlich war, die auch heute noch in Mercedes Youngtimern und Oldtimern ihren Dienst verrichten. In Autos mit Sternen, die sicher einige von euch noch heute da draußen bewegen. Rolf Zeller wird uns also erzählen, wie sich seine Karriere bei Mercedes entwickelte, an welchen Motorenbaureihen er beteiligt war und dann vor allem natürlich, welche Tücken er und Erhard Melcher beim Bau des AMG Vierventilers umschiffen mussten. Ein nicht ganz unwesentliches Detail muss ich dabei schon mal vorwegnehmen, nämlich dass bei Mercedes damals tatsächlich so gut wie niemand wusste, dass Rolf Zeller nebenbei für AMG arbeitete, für diese sogenannte Tuningbude, auf die viele bei Mercedes damals überhaupt nicht gut zu sprechen waren. Das Schöne ist, dass das heute natürlich alles längst verjährt ist und wir deshalb von Rolf Zeller viele bisher unbekannte und wirklich spannende Details erfahren werden. Also seht diesen dritten Teil dieser Folge bitte einfach als ein ganz besonderes Extra für alle, die so bekloppt sind wie ich und alles immer ganz, ganz genau wissen wollen. Und lasst uns an dieser Stelle gemeinsam schon mal ein wirklich dickes Dankeschön an Rolf Zeller schicken, der sich die Zeit genommen hat, um uns alle mitzunehmen auf eine Reise viele, viele Jahre zurück in die gute alte Zeit des Mercedes-Motorenbaus. Los geht's. Herzlich willkommen bei Motorikonen, Rolf Zeller.
Ja, mein Name ist Rolf Zeller. Ich bin in Stuttgart geboren, im Kreis Heilbronn aufgewachsen. War in Heilbronn auf dem Gymnasium, habe nach dem Gymnasium im naheliegenden NSU-Werk in Neckarsulm eine Maschinenschlosserlehre gemacht, weil ich was Praktisches machen wollte. Mhm. Und als das fertig war, bin ich zur Ingenieurschule, hieß es damals, heute die Hochschule für angewandte Wissenschaft.
Geben Sie uns eine Jahreszahl. NSU gab es noch, das war also ja, dann ungefähr?
Die Lehre war von 1953 bis 1959. Mhm. Und von 1959 bis 1962 habe ich dann anschließend Maschinenbau studiert. Das war in Koblenz. Und bin nach dem Studium, nach Abschluss des Studiums, wieder zurück zur NSU. Da war ich bekannt und da wollte ich wieder hin. Das war also sowieso, war ja noch ein kleinerer Betrieb mit damals 5.000 bis 6.000 Angestellten. Und da wollte ich wieder hin und wollte dann allerdings in die Motorenkonstruktion, weil ich immer mit dem Motor zu tun haben wollte. Mhm. Nicht mit Fahrzeug und Blech und so weiter habe ich nichts zu tun. Also nur, ich habe es ja gesagt, einmal Motorman. Mhm. Und das war dann die Motorenkonstruktion. Das war die Zeiten, wo der Prinz 1000 entstand, an dem ich noch mitgearbeitet habe, Zylinderkopf und Steuerung. Und die Firma ging ja dann langsam bergab.
Da hat man es gespürt intern auch so ein bisschen.
Ja. Meiner Ansicht nach aufgrund von Managementfehlern. Mhm. Der Vorstand hat immer posaunt, wir werden eine große Autofirma. Und dann ging es immer weniger, bis VW den ganzen Laden gekauft hat. Mhm. Und mir hat kurz vor dem Ende von NSU der Wohnungsvermieter gekündigt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eine Wohnung wechsle, dann wechsle ich auch die Firma, weil da keine Zukunft mehr war.
War sicher eine ganz gute Idee, ne? Das nicht mit allen zusammenzumachen, sondern so ein bisschen vorher zu gehen.
Und dann gab es eine Möglichkeit bei Mercedes, die haben Leute gesucht, habe ich mich sofort beworben, war zum Vorstellungsgespräch eingeladen, bin dann zum Professor Benzinger in die Motorenkonstruktion gekommen. Das ist natürlich die Adresse gewesen damals, ne? Ja. Und er hat mich gern genommen, hat gesagt, Gott sei Dank kommt mal einer mit etwas Erfahrung und nicht direkt von der Hochschule. Und dann war das perfekt, habe ich 1964 dort angefangen und war dann in der Motorenentwicklung und praktisch immer in der Motorenkonstruktion bis Anfang 1995.
Wahnsinn.
Und ja, gut 30 Jahre. Ja. Und habe dort in verschiedenen Bereichen gearbeitet, weil es ja immer wieder in großen, in den Konzernen gibt es ja immer wieder eine Umorganisation. Da wird immer umstrukturiert und dann geht alles durcheinander, wird neu organisiert. Und da war ich, mein Anfang war in der Triebwerksentwicklung, hieß das damals. Und das war ein Bereich, die haben für alle Pkw-Motoren das Triebwerk gemacht. Das hieß damals Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Pleuelkolben. Schwungrad, Schwingungsdämpfer, Riemen, Scheiben, also alles, was sich unten rumdreht.
Also der Rumpfmotor sozusagen.
Ja. Und für alle Typen, nicht? Also Benzin und Diesel für alles. Nicht? Mhm. Und das war auch die Zeit, wo ich dann als Triebwerksmann beim Wankeltriebwerk mitgearbeitet habe.
Also interessant. Hat man heutzutage nicht mehr so auf dem Schirm, aber Mercedes hat sich ja auch eine Zeit lang recht intensiv mit dem Wankelmotor
auseinandergesetzt. Das war ein Riesenthema bei uns. Mhm. Der Serienanlauf war schon fast in Sichtweite, in greifbarer Nähe. Mhm. Man muss sagen, es gab zwei Fraktionen auch im beim Daimler, wie bei NSU. Die einen dafür, die anderen dagegen.
Welche waren Sie?
Ich war an sich von immer dagegen.
Und trotzdem mussten Sie da dran mitmachen.
Ja, ja. Ich meine, gut, das macht ja Spaß. Das macht man ja gerne. Ne? Ja.
Was war es, was Sie zum Gegner gemacht
haben? Aus meiner Sicht war das Prinzip genial von der Mechanik her, aber von der Thermodynamik nicht. Mhm. Weil der Wankelmotor hat den ungünstigsten Brennraum, den man sich nur vorstellen kann.
Das ist ja das, was der Herr Melcher auch sagt.
Ja, also so ein Brennraum, so spitz. Ja. Und in die langen Spitzen, da geht die Flamme nicht rein und er verbrennt es nicht richtig. Mhm. Man sieht es ja am Verbrauch, gleich Wirkungsgrad. Die Dinger haben ja 12, 14 Liter gebraucht. Ne? Mhm. Und dann beim Mercedes war natürlich die Nummer etwas größer als bei NSU mit 2, 3 und 4 Scheibenmotoren. Und das war immer interessant. Ich habe dann auch teilweise an den Kolbendichtungen mitgearbeitet.
Also am ganz heiklen Thema eigentlich.
Ja, und das war natürlich eine Katastrophe. Ich habe mir nie vorstellen können, dass das für Großserien tauglich ist. Mhm. Mit der Montage von diesen winzig kleinen Einzelteilen, die da in dutzendfach in die Kolben eingebaut werden müssen. Naja, und dann kam 1973 die Ölkrise, dann war es sowieso rum, weil man ja ein neues System mit mehr Verbrauch und schlechterem Wirkungsgrad eigentlich nicht bringen konnte.
Ja. Umso interessanter, dass so eine Firma wie Mazda bis heute daran festhält und gerade wieder ein Wankelauto, das zwar ein Hybrid ist, aber trotzdem gerade wieder ein Wankelauto auf den Markt gebracht hat. Aber
die haben es eigentlich begriffen. Die nehmen den Wankelmotor nicht als Antrieb, sondern als Generatormaschine. Mhm. Und dort kann der im günstigsten Bereich konstant laufen. Und dann geht es natürlich auch, wenn man den in seinem eigentlichen Hauptbereich, wo er am günstigsten Wirkungsgrad hat, betreibt. Mhm. Und das machen die ja und treiben damit einen Generator an. Ne? Ja. Ist ja an sich auch eine Lösung. Mal sehen, ob sie durchkommen damit.
An was für Motoren haben Sie noch mitgewirkt bei Mercedes?
Dann ging das weiter. Also diese Triebwerksgeschichte war für sämtliche Pkw-Motoren. Mhm. Also 4, 6, 8 Zylinder und
ging alles durch Ihre
Diesel,
Hände.
Diesel und Benziner. Und dann war dieser Bereich zu groß, weil das Programm ja immer größer geworden ist. Und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir umstrukturieren. Die Abteilungen müssen kleiner werden. Und dann hat man eine Struktur gemacht, eine Abteilung für einen Motor, aber komplett. Und das war eigentlich auch der richtige Weg dann.
Wie kam das eigentlich, dass zu der damaligen Zeit die Motoren so viele, viele, viele Jahre gelaufen sind? Oder ist das nur so ein Eindruck, den ich aus heutiger Sicht habe? Aber war das nicht so, dass die Motoren eine ewige Haltedauer hatten?
Ja, das kann man bei dem Thema Triebwerk sagen. Damals war die Denkweise, die Fertigungseinrichtung kostet enorm viel Geld. Mhm. Und die müssen wir so lange wie möglich laufen lassen. Und deswegen hat man den Urtyp immer weiterentwickelt. Man hat die Fertigungseinrichtung variiert, vielleicht abgeändert.
Aber in der Grundform erhalten.
Aber nie neu kaufen müssen. Mhm. Und da hat man sich damals...
Also einfach nur schwäbisch gedacht.
Ja. Und das war eben eine Rieseninvestition, eine neue Fertigungseinrichtung. Und das typische Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ist der M180. 2,2 Liter Sechszylinder, Entstehungsdatum 1950. Und es war ja ein Traummotor, der kleine Sechszylinder, seitenweich. Und der war in einer Form gestaltet, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Den hat man dann, das hat man in der Pagode gesehen, den gab es als 220 SL und dann als 230 SL. Dann hat man aus dem 2,2 Liter und 2,3 Liter gemacht. Dann wurde es ein 2,5 Liter. Und dann hat man gesagt, wir brauchen mehr Hubraum und mehr Leistung, aber es ging nichts mehr, weil die Zylinder zu nah aneinander waren. Mhm. Jetzt hat er gruppenweise zwei Zylinder dicht beieinander gehabt und dazwischen einen größeren Abstand. Und dann hat man jetzt das typische Beispiel, die Zylinder-Kurbelgehäuse-Fertigung. Die hat man geändert mit der Spindelabstände und hat die Zylinderabstände gleichmäßig gemacht. Und dann ging 2,5 und 2,8 Liter draus. Und der 2,8 Liter, die hatten das für alle von 1950 bis 1980. dem Prinzip gleichen Zylinderkopf. Eine Nockenwelle, parallel hängende Ventile. Und dann musste man wieder mehr Leistung haben und da war der wirklich am Ende. Und dann hatten wir auf den ersten 280er, den M130, einen neuen Zylinderkopf draufgesetzt mit zwei Nockenwellen, V-förmig hängende Ventile und das war der M110. Und der ist der letzte Vertreter dieser Baureihe von 1950 bis 1980.
Wahnsinn.
Der ist bis 85 gelaufen, also 35 Jahre eine Baufamilie.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja. Und der 110, der hat eben durch den Kopf natürlich einen deutlichen Schritt gemacht, aber war dann vom Unterbau auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und dann kam der Nachfolger davon, das war dann der 103 und danach der 104. Und die waren dann völlig in Neukonstruktionen. Und das vielleicht das andere Beispiel waren die Vierzylinder, da war 115, 120, 121, 115, 2,3 Liter und so weiter, die waren auch, gingen auch so lang. Und bei dem 115er mit 2,3 Liter hat man auch gedacht, man setzt einen neuen Kopf drauf. Dann wäre es aber das gleiche gewesen wie beim 110. Und da war man so weit und hat gesagt, nee, das hat keinen Wert auf das alte Ding. Und dann haben wir, da habe ich dann inzwischen die Abteilung gewechselt und war stellvertretender Leiter Vierzylinder-Automotoren. Und da haben wir das einmalige Gelegenheit gehabt, fast einmalig, mit dem weißen Blatt Papier eine Neukonstruktion anzufangen. Mhm. Vorher war es immer nur Weiterentwicklung.
Mhm. Mhm.
Und da haben wir den M102, 2 Liter, 2,3 Liter, komplett mit weißem Papier angefangen.
Der dann ja eine strahlende Karriere bis in den Motorsport gehabt hat, als 2,5 Liter 16V.
Dann sagt man damals, der braucht mehr Leistung, wir brauchen einen Vierventilkopf. Und wir hatten in der Konstruktion nicht die Kapazität dazu.
Kam Cosworth ins Spiel.
Die musste schnell gehen. Und dann haben wir die Cosworth-Leute eingeladen. Und ich hatte dann die Ehre, beim Vorstand dem Cosworth-Gremium den 102 vorzustellen und denen zu sagen, was wir uns vorstellen, von der Dichtfläche an alles gleich und neue Kopf drauf, vier Ventile und Power. Und dann haben die das Ding mitgenommen und haben ein Jahr später einen betriebsfähigen Kopf abgeliefert. Und das war dann der 190 Sport mit Evo 1 und Evo 2. Und so sind ja heute noch genauso Ikonen. Ne?
Legendärer Motor, ja.
Ja.
Waren Sie denn zufrieden mit der Cosworth-Arbeit?
Ja. Also Cosworth war nicht zu schlagen. Da nur... Weil es so schnell gehen musste, war das auch keine Großserienlösung. Es war also auch eine Einzelanfertigung.
Mhm.
Und damit natürlich sehr teuer.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, hat man bei uns in der Firma gesagt, da muss man einen eigenen Motor machen, eigenen Kopf machen, aus Kostengründen. Und da entstand dann wieder eine Neukonstruktion nach dem 102, das war der 111. Und das war der erste kleine Vierzylinder mit vier Ventiler. Ganz bei uns gemacht.
Mhm.
Und dann gab es wieder eine Umstrukturierung und dann habe ich dann komplett die Sechszylinder-Automotoren übernommen. Und da waren wir ja gerade dran, der M103 existierte schon, so war im Anlaufen. Und dann haben wir daraus den 104 gemacht.
Mhm. Auch ein toller Motor.
Ja.
Also ich kenne ihn aus dem SL320.
Mhm.
Seidenweich, viel Drehmoment.
Ja, den gab es jetzt erst als der erste Vierventiler war ja ein 3 Liter.
Mhm.
Aber der hatte einen Geburtsfehler. Der war zu laut.
Mhm.
Da haben die Kundschaft hat den beanstandet als zu laut.
Mhm.
Und dann haben wir das genau untersucht, im Versuch, woher das kommt. Und haben dann den 104 entsprechend
woher
konstruiert. Es war eine Triebwerksgeschichte, eine ganz eigenartige. Von der Biegeschwingung der Kurbelwelle kam das. Wenn der vordere, der hatte viel Power, der 3 Liter. Wenn der vordere Zylinder gezündet.
Also wir reden über den Motor, der zum Beispiel im 300 SL 24 drin war. Ne?
Ja.
So hieß das Auto.
Der erste 24-Ventiler.
Genau. Ja.
Und da gab es also Lagergeräusche von der Kurbelwellenlagerung. Und die haben wir dann nachher ausgemerzt beim 104 und der lief dann ja also wirklich gut.
Wie macht man das mit?
Wir haben ja andere Geometrie, andere Gegengewichte, Massenausgleich und so weiter. Hat man das dann hingekriegt, auch Gehäusesteifigkeit und was alles reinspielt. Und das war dann meine Endstation bei dem M104 und als der auslief, kam ja der 112, 113 und die hatten ja nur ein kurzes Leben. Ich habe noch mit dem V6 angefangen bei mir in der Abteilung und es ging dann wieder eine Umstrukturierung, da ging das woanders hin. Und dann lief das so weiter und ich habe dann Anfang 95 bin ich also in einen Ruhestand gegangen.
Seitdem machen Sie sich ein angenehmes Leben, verdientermaßen.
Ja, ja.
Aber worüber wir jetzt natürlich sprechen müssen, ist ein geheimer Seitenstrang Ihrer Berufsgeschichte.
Ja, ja.
Erzählen Sie mal. Es kam ja, wenn ich das kurz vielleicht noch als Einleitung sagen darf, es hatte auch was mit Ihrem Wohnort zu tun. Ne? Sie haben in Burgstall gewohnt.
Genau.
Und Burgstall, wenn man die AMG-Geschichte weiß.
Das war der Urstandort, also das, sagen wir der zweite. Der erste war ja die Garage.
Die Garage von Herrn Aufrecht.
Groß-Ausbach.
Genau. Ja.
Und Burgstall ist der Nachbarort. Und da haben die einen kleinen Anbau einer Firma gemietet mit zwei Garagen. Grube reingebaut, eine Hebebühne davor und dann haben die da angefangen zu wursteln. Und die Werkstatt war im ersten Stock von dem Bau, die Melcher-Werkstatt, die legendär war. Er hat seine Werkstatt, war sehenswert immer.
Was war das Besondere?
Da war besonders, dass überall alles lag und alles stand.
Kreatives Chaos.
Ja,
ne?
Genau. Aber die Besatzung hat sich ausgekannt damit.
Wie haben Sie ihn kennengelernt? Haben Sie da mal vorbeigeschaut als Nachbar? Oder?
Ich kannte ihn schon vom Daimler her.
Ah, ja.
Er war ja im Versuch. Da haben wir uns kennengelernt und dann ist er Richtung Tuning gegangen. Und ich habe dann gebaut in Burgstall und war natürlich direkt in der nächsten Zeit mal unten. Da war ich unten im Tal, die Firma, habe geguckt, was die da so machen und dann blieb der Kontakt bis heute. Ich habe gerade gestern noch mit ihm telefoniert in Teneriffa, dieser Zeit. Und so hat sich die Geschichte ergeben. Wir haben uns oft sonntagmorgens beim Erhard getroffen mit ein paar Leuten aus der Firma, sonstige Freunde. Und einmal, das war so nett, kam einer mit einer Motocross-Maschine daher. Und es war ein schöner Sonntagmorgen und er hat gesagt, also jetzt fährt jeder eine Runde hier über die Wiese. Aber richtig, und das war ein Powergerät. Und der sie wegschmeißt, zahlt einen Kasten Bier. Das hat keiner weggeschmissen, bekam aber trotzdem zum Bier. Nicht? War es so die Späße, die da waren.
Also sehr motorradaffin, der Erhard Melcher.
Ja, 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 ja. Und er hat ja in dem Buch, ist er ja drin, als auf seiner Rennmax schreibt der Verfasser, das stimmt nicht, das ist eine Sportmax. Die er hat in einem Traumzustand. Mir sind die Augen rausgefallen als alter NSU-Mann. Naja, so ging das.
Und so kannten Sie dann, Sie kannten ihn schon länger, aber so sind Sie eigentlich da wieder zusammengekommen in Burgstall.
Ja, ja, und durch die Verbindung habe ich eben auch immer wieder mal, wenn die Aufrecht oder der AMG-Leute irgendeine Sondersache hatten, wo sie keine Kapazität hatten, dann haben sie mich gefragt, da bin ich immer mal so nebenbei eingesprungen. Auch zum Beispiel der erste McLaren Mercedes. Da haben sie einen McLaren-Sportwagen gekauft. Der ist auch in dem Buch drin. War ziemlich vergammeltes Auto.
Und einen M100 eingebaut.
Und haben den 6,9 Liter eingebaut. Ja. Jetzt passte der natürlich nicht ans Getriebe, was in dem Auto war. Und da habe ich dafür ein Zwischenadaptionsgehäuse gemacht, dass die Motorengetriebe zusammenpasst. Aber Erfolg hat er nie gehabt, das Ding ging einfach nicht. Da kam ja dann der Porsche 917 und da war natürlich kein Kraut gewachsen dagegen.
Ich bin kein Ingenieur, aber ein 400 Kilo schwerer Grauguss-Motor in so einem Rennwagen ist wahrscheinlich
Ja, und der Porsche 917 war ein Zwölfzylinder mit in der Spitze um die 1000 PS. Ne? Ja. Das konnten die natürlich nicht machen.
Ja. Ja. Es gab ja so eine gewisse Rivalität zwischen Mercedes und AMG. Also auch so beim Herrn Waxenberger ging es eher in Richtung Feindschaft. Wie haben Sie das erlebt?
Da gab es also richtige Rivalität, weil die zwei, der Aufrecht und Melcher, sind ja aus der Firma gegangen und haben angefangen, die Autos zu verbessern. Und das gefällt natürlich der Firmenleitung nicht.
Weil es ja auch so ein bisschen Finger in die Wunde legen war, sozusagen.
Ja. Und deswegen war die Unterstützung nicht allzu groß, soweit ich es weiß. Mhm. Und das hat sich aber dann so enorm entwickelt, wenn man sich heute, jedes Formel-1-Auto hat auf dem Lenkrad AMG stehen, nachdem es ja eine Tochterfirma ist. Mhm. Und da musste dann natürlich erstmal die Generationen wechseln. Die Neuen, die kamen, kannten die Vorgeschichte nicht. Und dann hat sich eigentlich alles normalisiert. Und heute ist eine Tochterfirma von Daimler.
War wahrscheinlich auch so eine persönliche Geschichte, oder?
Ja.
Als Herr Niefer und Herr Aufrecht sich dann irgendwie angefreundet hatten, ging es plötzlich.
Ja, wenn von ganz oben einer dabei ist. Ne?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt müssen wir so ein bisschen darauf eingehen, was Sie tatsächlich getan haben. Ne? Sie sind ja nicht nur ab und zu mal vorbeispaziert bei der AMG, sondern Sie haben richtig mit angepackt, vor allem auch beim Vierventiler.
So, der Anfang kommt im ersten Teil vom Podcast ja schon vor mit dem Erhard. Er wurde bei einem Todesfall in der Firma erwähnt.
Bei Ihnen in der Firma, ne?
Ja. Das muss ich ganz kurz, ich will es nicht weit ausdehnen, das hat mit der Sache nichts zu tun. Aber es war die Initialzündung. Nicht der Todesfall, sondern der Termin. Und ich hatte in meiner Abteilung, waren immer so 20, 25 Mann, ruft mich ein Mitarbeiter an seinen Arbeitsplatz, so drei Plätze weiter von mir. Ich war damals Hauptgruppenleiter und hatte eine Frage und wir diskutieren so über seine Zeichnung am Tisch und sind so mittendrin und auf einmal guckt er mich an und sagt zu mir, Herr Zeller, mir wird schlecht und in dem Moment kippt er vom Stuhl. Ich habe ihn gerade noch aufgefangen, konnte ihn dann auf dem Teppichboden noch in stabile Seitenlage bringen. Habe noch kontrolliert, Puls war noch da, aber er war bewusstlos. Und natürlich sofort Notdienst gerufen. Und den Notdienst hatten wir ja im Werk, war ja die Werksfeuerwehr, hatten ja die medizinische Abteilung. Die waren unglaublich schnell da. Dann ist er versucht worden zu reanimieren. Es hat nicht funktioniert. Und dann haben sie ihn schnellstmöglich abtransportiert ins Krankenhaus. Und die Führungsebene bei uns war verwaist, weil da irgendeine Tagung war. Außer unserem Direktor, der war noch da nicht. Und der hat sich dann intensiv drum gekümmert. Und wir sind dann mit ihm hinterm Krankenwagen her ins Krankenhaus gefahren. Und als wir dort ankamen, war unterwegs schon gestorben.
Schreckliche Geschichte.
Ja, und das war natürlich eine Sache, die mich schon ziemlich mitgenommen hat. Also mein direkten Mitarbeiter.
Langjähriger. Sie waren ja direkt dabei. Ne? Sie waren nicht nur Ihr Mitarbeiter, sondern Sie waren ja auch direkt vor Ort.
Ja, und ich hatte ihn praktisch im Arm sozusagen. Ja. Und dann war das in der Abteilung ein Riesenchaos natürlich. Mit dem Rettungswagen, der Notarzt kam noch und so weiter. Und dann musste mir noch die Möbel auseinandernehmen, damit die Waldine die Trage nicht rausgekriegt haben. Die Gänge waren zu schmal. Also ein Chaos. Und im ganzen Chaos schellt mein Telefon. Und jetzt war so gerade die Sache sich ein bisschen am Auflösen, bin ich dran gegangen, da war es der Erhard. Und erzählt mir von diesem Anruf vom Aufrecht aus Amerika.
Als der Aufrecht gesagt hat, du musst mir das machen.
Ja, ich habe schon verkauft.
Du musst mir jetzt den Vierventiler bauen. Ja, und sie hatten eigentlich gerade ganz andere Sachen im Kopf.
Ja, da war dann bei ihm, beim Erhard natürlich Feuer unterm Dach. Und ich habe ihm bloß abgewürgt und habe gesagt, er hat keinen Wert. Wir können nicht weiterreden. Hier bei uns ist die Hölle los. Todesfall. Und haben das gestoppt, das Ganze. Ne? Und ich bin dann an dem Abend spät heimgekommen und habe eigentlich nichts mehr unternommen, habe ihn ein paar Tage später angerufen, um wieder auf das Gespräch zu kommen. Und dann kam er mit der Geschichte mit meiner Frau. Er hat sich natürlich nur virtuell vor sie gekniet.
Nicht wirklich schlecht.
Das war seine Sprüche.
Aber jetzt nochmal, vier Ventiler nochmal kurz beiseite. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie das verkraftet, dass das vor Ihren Augen passiert ist?
Ja, ich meine, das nimmt einen natürlich mit. Man kann es gar nicht erklären, wie es einem da zumute ist. Aber diese Story hier erklärt das eigentlich. Ich bin dann zum Erhard gegangen und habe gesagt, um was geht's denn? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Wir sollten ein Vierventilköpfe für den 117 machen. Und ich wollte dich fragen, ob du mitmachst. Und er hat dann gesagt, er hat einen anderen Kollegen schon gefragt, der konnte oder wollte nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt nur an diesem Ereignis rummache, nach Feierabend und abends und nachts und am Wochenende, ich weiß nicht, wie ich das verkraftet hätte, und habe mir vorgestellt, eigentlich wäre eine anspruchsvolle Aufgabe, die einen voll in Anspruch nimmt, die richtige Therapie vielleicht, also eine Arbeitstherapie. Ne?
Eigentlich haben Sie es dann positiv gesehen, ne?
Ja, ja, ich hab gesagt, ich muss was machen.
Sie müssen sich ablenken sozusagen. Ja, ja.
Ja. Mhm. Und meine Frau war an sich dagegen, weil ich ja nun einen vollen Berufsjob hatte. Und hat es dann aber auch eingesehen und hat gesagt, okay, wenn du meinst, du schaffst es, dann mach's. Und dann ging es dann natürlich los. Ich hatte in meinem Hobbyraum damals in Burgstall vom Daimler eine große Zeichenmaschine mir gekauft. Die war dort ausrangiert worden und stand zum Verkauf. Und mein Keller war nicht hoch genug, weil ja diese Gestänge mit Gegengewicht haben. Und dann habe ich mir zwei Konsolen an die Wand im Hobbyraum gemacht, habe die Maschine da dran verschraubt, weil ich immer irgendwas zu konstruieren hatte.
Vielleicht müssen Sie im Zeitalter von CAD und Computern kurz erklären, wie so eine Zeichenmaschine ungefähr aussieht. Was ist das für ein Gerät?
Ja, das weiß heute niemand mehr. Ja. Das war einfach eine riesengroße Holzplatte, wo man ein DIN A0-Blatt aufspannen konnte, also das größte Format, was es nach DIN gibt. Und da lief ein Kopf entlang, den hat man in der linken Hand gehabt und der hat ein senkrechtes und waagrechtes Lineal und den Kopf konnte man von Grad zu Grad drehen und dann jeden Winkel mit den beiden Linealen einstellen und zeichnen. Mhm. Und noch verschiedene andere Funktionen drin.
Und auch drauf belasten und wirklich den Stift dann da drauf führen.
Man hat den Kopf am Papier festgehalten und hat dann die Lineale verwendet. Und damit haben wir ja alles gemacht. Elektronik, Bildschirm, Computer gab es nicht. Mhm. Wir haben jede Kurbelwelle von Hand gerechnet. Da saß einer Wochen dran. Und heute geht es in einer Stunde. Und wir haben halt mit dem Rechenschieber gerechnet. Ich habe meine Enkel gefragt, ob sie wüssten, was ein Rechenschieber ist. Nee, wissen wir nicht. Ich habe die noch oben liegen. Und dann war das eben das Thema Ablenkung von diesem Ereignis. Darum ging es mir. Ne? Mhm. Meine Frau war dann mit einverstanden. Ich hatte das Zeichenbrett schon im Keller. Der Erhard hatte eins bei sich rumstehen. Da habe ich gesagt, komm, bring mir das. Meins stand so und habe seins im Winkel dazugestellt, weil man eigentlich, solange man von Hand zeichnet, nie genug Fläche hat. Und dann hatte ich zwei Zeichenmaschinen und konnte dann von einer zur anderen wechseln. Dort aufbauen, hier weitermachen und so weiter. Und dann haben wir das angefangen und dann haben wir, der Erhard und ich, eben seine Gedanken zu dem Thema diskutiert. Und da ist ja hier so eine schöne Zeichnung drin, die Skizze.
Da sieht man jetzt den Zylinderkopf und auch den Ventildeckel, ja, dann oben drauf.
Hier, ne? Unten ist der Kopf, da ist der Brennraum drin, die Kanäle, die Ventilsitze, Ventilführungen. Und dann kommt das Oberteil drauf mit Nockenwellen und dann der Deckel oben drauf mit Nockenwellenlager oben. Und das hat er ja im ersten Podcast geschildert.
Das ist die Open-Deck-Bauweise. Ja.
Wir mussten eine Zeichnung machen, eine Konstruktion machen, die billig zu gießen ist. Mhm. Und normal sind die beiden Teile ja zusammengegossen, ein Stück. Und dieser unheimlich zerklüftete Wasserraum hier drin, der braucht natürlich einen Kern, einen Sandkern, der mordsmäßig aufwendig ist. Mhm. Und wir haben gesagt, wir schneiden das Ding hier ab. Und dann ist beides offen, da brauchen wir keine Kerne. Kann die Teile so gießen, wie sie sind, dann bearbeiten und zusammen montieren.
Meine nächste Frage wäre gewesen, wie war Ihre Arbeitsteilung zwischen Herrn Melcher und Ihnen? Aber das war wahrscheinlich genau die Arbeitsteilung, oder? Er hat diese Zeichnung abgeliefert und Sie durften das dann ausarbeiten.
Ja. Und dann haben wir das von Stück zu Stück immer weiter diskutiert. Und Dann habe ich eben, nachdem wir es alles, die Konzeption soweit fertig hatten, habe ich angefangen, das übrigens das Bild vom ersten Motor auf dem Prüfstand. Mhm.
Mhm. Wo war der Prüfstand?
Der stand also in Affalterbach bei AMG. Mhm.
Aber da zwischen dem ersten Motor auf dem Prüfstand und den Zeichnungen ist ja schon noch ziemlich viel Zeit vergangen.
Da war ja noch ein bisschen was dazwischen. Da kommen wir gleich jetzt drauf. Ja. Mhm. Ja, dann haben wir also, wie gesagt, die Konzeption soweit fertig gehabt. Und dann habe ich eben angefangen mit der eigentlichen Konstruktion. Ne? Der Anfang war natürlich der, man hat das Kurbelgehäuse vom M117 genommen, die Zeichnung davon, wo ja alle Maße drin sind. Und auf den musste der Kopf ja drauf passen. Da durfte ja keine Änderung dran sein am 117. Und dann hat man erstmal die Maße festgehalten. Und dann habe ich praktisch mit dem Unterteil hier angefangen und habe dann eine Grundkonstruktion gemacht. Eine alte Regel bei der Konstruktion ist, scherzhaft, am Anfang ist die Mittellinie. Man fängt mit einer Mittellinie an auf dem Brett.
Man muss ja irgendeinen Bezugspunkt haben.
Ja, man teilt sich das Papier ein, wo man drauf muss und guckt, wie viel Platz man rechts und links, vorne und hinten braucht für Schnitte, Ansichten. Und dann fängt man mit der Grundkonstruktion an und das war eigentlich die Oberfläche vom M119, die wir ja übernehmen mussten. Mhm. Und dann habe ich also den Zylinderkopfunterteil nach und nach eben konstruiert, wo dann die Ventilwinkel, das hatten wir alles vorher festgelegt. Ne? Da mussten wir die Kanäle gestalten.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Herr Melcher hat ja geschimpft über die großen Ventilwinkel beim M119. Ja. Die hatten ja auch noch einen anderen Hintergrund hier. Ne? Es ging ja darum, dass der Motor dann auch in einen Motorraum reinpasst, der eigentlich gar nicht für einen Vierventilkopf vorgesehen war.
M124, ne? Ja. Mhm. Das war ja der Ängste. Mhm. Das war das Thema, mit der Breite, das wir am Anfang schon hatten.
Also waren Sie eigentlich gezwungen, einen geringen Ventilwinkel zu haben? Ne?
Man hat andererseits bei dem geringen Ventilwinkel natürlich einen kompakten Brennraum. Mhm. Das ist ja immer das Wichtigste, der Brennraum. Es ist alles am Verbrennen.
Ist das denn auch für die Verbrennung gut, wenn der Ventilwinkel gering ist?
Ja. Und das war ja die Auslegung vom Erhard, weil er war ja der Steuerungsverbrennungsspezialist. Mhm. Ich war ja mehr Mechaniker. Und da haben wir die Geometrie hier so festgelegt und ich habe dann, den Kopf konstruiert. Und da ging es dann darum, jetzt müssten wir die Kopfschrauben, die Zylinderkopfschrauben waren ja festgelegt durchs Kurbelgehäuse.
Ja.
Die konnten wir ja nicht verändern.
Ja.
Jetzt hat der M117, der hat zwei Ventile gehabt, da lag eins hier und eins hier. Und dann gibt es hier einen Platz für Schrauben und hier auch für Schrauben.
Also eigentlich genau gegenüberliegend von jedem Ventil. Ja,
und da hatten wir jetzt hier auch ein Ventil und da auch ein Ventil.
Also hatten Sie eigentlich Ihre Ventile genau da, wo die Zylinderkopfschrauben waren.
Und die auf der Einlassseite, für die hatte man eine Lösung gefunden. Mit den Einlasskanälen, aber der kurze Auslasskanal hier, der geht ja von zwei Ventilen auf ganz kurzem Weg zusammen in einen Kanal und der dann hier außen eine ovale Öffnung hat.
Mhm.
Und die lag genau über dem einen Schraubenloch. Und da haben wir dann diskutiert, so haben wir immer von Schritt zu Schritt mit dem Erhard diskutiert, wie machen wir das
aber
weiter.
Was war Ihre Lösung da in dem Fall?
Und dann hatten wir die Lösung gefunden, da hatten wir hier im Auslasskanal ist hier eine Bohrung und hier unten ist das Gewinde drin.
Das heißt, die Bohrung, die Zylinderkopfschraube
sitzt im Auslasskanal.
Ist aber eine gewagte Idee, oder?
Gibt es weltweit nicht noch einmal wahrscheinlich. Und zwar kann die ja nur so lang sein, dass man die irgendwie durch dieses ovale Loch dort reinkriegt ins Gewinde. Ist also für einen Zylinderkopf eine extrem kurze Schraube.
Das heißt aber auch, die steht nicht im Abgasstrom,
nein,
sondern die ist quasi unterhalb vom Auslasskanal, ist ein Loch und da geht die Schraube rein.
Ja.
Und dann muss man wenn man das abschrauben will, muss man den Krümmer abbauen und dann kommt man an die Schraube und kann die entfernen.
Ja. Hier ist die ovale Öffnung.
Mhm.
Das heißt, das Abgas geht über den Schraubenkopf weg.
Als technischer Laie würde ich mich trotzdem fragen, wie das der Schraubenkopf findet, dass über ihm die ganze Zeit so 800 Grad heiße Abgase vorbeiziehen.
Das macht ihm nichts. Die anderen Auspuffschrauben sind ja genauso beaufschlagt. Das muss natürlich ein entsprechender Stahl sein.
Mhm.
Und die Kopfschraube muss ja eine gewisse Länge haben. Wenn die angezogen wird, dehnt die sich ja. Und die Schraube ist nichts anderes als eine Feder. Die wieder zusammen und presst dann die Teile aufeinander durch die Elastizität vom Stahl.
Mhm.
Und hier hatten wir jetzt eine kurze Schraube, das war also schon kritisch.
Mhm.
Aber es ist nie was passiert. Es hat immer funktioniert.
Mhm.
Das war also so eine Hürde, die man zu nehmen hatte. Ne? Und dann entstand eben so nach und nach der Zylinderkopf und als nächstes das Oberteil mit den Tassenstößelführungen und Ventilführungen hier. Ne?
Die berühmten Fiat-Tassenstößel.
Da haben wir die 32 Fiat-Tassenstößel drin.
Mhm.
Und entsprechend Ventilfedern und Ventilführungen, alles als Serienteile. Musste man nehmen, man konnte es nicht alles selber machen. Ne? Die Ventile waren auch Serienteile. Und die haben wir dann in der Geometrie mit der Nockenwelle so abgestimmt, dass eben das Serienteil gepasst hat.
Wir hatten vorhin zwei Zeichnungen, wo man das ein bisschen übereinander legen konnte. Es ist eigentlich so, dass die Einlassnockenwelle da liegt beim Vierventiler, wo sonst beim Zweiventiler die einzelne Nockenwelle liegt. Ja,
das ist ja so. Wenn man jetzt vom Zylinder nach oben geht, dann trifft man hier mit dem Zylinder aufs Ventil und dann etwas weiter rechts von der Zylindermitte ist hier die Nockenwelle. Ne?
Mhm.
Und hier gehen wir von oben rauf, da ist die Einlassnockenwelle ungefähr an der Stelle und die Auslassnockenwelle sitzt halt hier drüben. Und das ist die Verbreiterung. Ne? Der Kopf hört ja hier auf, in der Richtung, ne?
Mhm.
Die Zylinderkopfhaube. Und unsere Haube geht also hier drüben weiter. Ne?
Da kam dann das Holzteil ins Spiel, was der Herr Melcher mir gezeigt hat, wo er in Holz oder sie beide in Holz diese Zylinderköpfe abgebildet haben, um zu gucken, ob das überhaupt reingeht und ob man noch eine Kerze gewechselt bekommt. Ja.
Wir waren dann natürlich während...
Obwohl Kerzenwechsel war, glaube ich, gar nicht so das Thema, sondern eher Krümmerschrauben und solche Geschichten.
Mhm. Und so ging es während der Arbeit dann die Diskussion immer weiter. Und wir sind dann, der Erhard und ich hatte ja auch erzählt bei Ihrem Interview, nach Herreberg gefahren zu dem Ungar, der ja lang noch Rennchef bei AMG war. Mhm. Und der hatte ja Holzmodellbau. Und der hat dann die Holzmodelle gemacht. Mhm. Mit denen hatte man dann 3D vor sich, was man produziert hat. Ne? Mhm. Das ist ja immer, später gab es dann die 3D-Druckmaschinen, die ja heute Riesenmode sind. Und damals waren die nur dazu da, um ein Teil herzustellen, dass man anfassen konnte, aus Kunststoff, nicht belastbar. Ne? Mhm. Heute machen sie ja betriebsfähige Teile draus. Mhm. Und da haben wir dann eben das Holzmodell gemacht und dann hatten wir alles ringsrum geklärt. Und dann ging parallel zu der Entstehung hier aus Zeitgründen eben der Modellbau weiter. Da wurden dann auch gleich die Gießmodelle gebaut und die Gießformen, um das Ding herzustellen. Und dann hatte man eine Gießerei Richtung Bruchsal darüber in der Gegend. Das war eine der führenden Aluminiumgießereien. Und die haben für AMG dann die Teile für die Köpfe gegossen. Und die ersten hat ja hat er selber bearbeitet mit seiner Improvisation. Die war ja genial. Mit einer Ventilschleifmaschine und was er alles, Nockenschleifmaschinen, alles selber gebaut. Und Aufrecht hat er dann ein Bearbeitungszentrum gekauft für den Kopf. Und dann ging das natürlich schneller. Ne? So hatten wir ungefähr in eineinhalb Jahren das Ding fertig. Und da gab es noch verschiedene andere Knackpunkte natürlich. Ne?
Erzählen Sie mal.
Die beiden Nockenwellen, Einlassnockenwellen, liegen ja ähnlich wie die zwei hier.
Wie die beim originalen M117, liegen eigentlich an derselben Stelle ungefähr.
Ja, ja. Die Kette läuft ja hier rum, läuft dann runter über die Kurbelwelle. Geht hier rum wieder zurück, läuft hier über ein Zwischenrad und so rum.
Also hat eigentlich noch zwei weitere Wellen, die sie antreiben
müssen. Zwei Nockenwellen zusätzlich, ja. Und damit wird ja die Kette länger und der Verlauf wird anders. Ja. Und die hat ja in dem Stück von hier bis zur Kurbelwelle, hat sie auf der einen Seite eine Gleitschiene, die sie bloß führt, und auf der anderen Seite eine Spannschiene, die sie spannt. Und die hat einen hydraulischen Kettenspanner, der die Spannschiene immer gegen die Kette drückt. Das ist also das Lose drum. Nicht? Beim Fahrrad ist das obere ja immer gespannt und das untere hängt los. Mhm. Und das lose Ketten drum, das
Fahrrad macht bloß nicht 6.500 Umdrehungen pro Minute.
Ja, ja, ja. Und da war jetzt das Problem in der Konstruktion. Den Kettenspanner, der sitzt im Kurbelgehäuse, also im M117er Gehäuse. Den durften wir ja auch nicht verändern, sonst hätten wir ja das Originalgehäuse nicht nehmen können. Und dann habe ich den Kettentrieb neu ausgelegt, die Kettenlänge bestimmt, die Spannschiene ausgelegt und den Kettenspanner habe ich original gelassen, wie er im Gehäuse drin war und habe in den Steuergehäusedeckel, der hier vorne drauf kommt, einen Zwischenhebel reingehängt, auf den der Kettenspanner gedrückt hat und der dann auf die Spannschiene gedrückt hat. Mhm. Und das waren so die Kleinigkeiten. Mhm. Und ich habe schon Bedenken gehabt, naja, ob das geht. Aber es ist nie was passiert, zum Glück.
Sie hatten ja auch relativ viele, wenn ich Herrn Melcher richtig zugehört habe, relativ viele Teile aus anderen Motoren da drin, also nicht nur die Tassenstößel vom Fiat, sondern es gab ja auch noch das Thema Ventilfedern und so.
Ja, ja,
Wie haben Sie das, ich meine, es war die Zeit lange vor dem Internet, wo man jetzt einfach sich irgendwelche Teile bestellen konnte oder so. Wie haben Sie diese Teile zusammengesucht?
Daimler hat ja eine riesengroße Ventilfabrik. Und das ist in Bad Homburg ist das. Die macht Ventile für alle Firmen als Lieferant einfach. Und ich bin jetzt nicht mehr genau klar, wo die Ventile her waren, aber ich glaube, das waren auch Serienventile. Und nach dem Ganzen haben wir eben auch die Geometrie hier abgestimmt also hier drin.
Also erst die Teile gesucht und dann danach konstruiert sozusagen.
Ja, die Tassenstößel, die gaben natürlich die Bohrung vor und in die musste dann die Feder reinpassen. Und dann haben wir geguckt, wo haben wir eine passende Feder. Ne? Und hat so alles, Erhard hat es zusammengefunden, der genial wie er war. Und wir haben dann eben die Konstruktion so gebaut. Wichtig war natürlich auch, dass nicht nur die Schrauben gepasst haben, es mussten ja auch die Ölübergänge vom Kopf ins Gehäuse und die Wasserübergänge passen. Ne? Das war ja auch alles mit zu konstruieren, dass das gepasst hat. Das war also eine höchst interessante Aufgabe, spannende Aufgabe, die mir an sich richtig Spaß gemacht hat. Und die hat mich dann eigentlich über diese tragische Geschichte mit dem Kollegen, mit dem Tod des Kollegen weggebracht. Und hat dann hinterher noch Spaß gemacht. Die Motoren laufen ja heute noch. Und das war, diese Entstehungsgeschichte war Mitte der 80er Jahre. Und ich weiß von über AMG, die ja noch Kontakt haben mit den amerikanischen Kunden und so, die fahren das Ding heute noch.
Ist toll, ne?
Naja.
Waren Sie dabei, als der Motor zum ersten Mal gelaufen ist?
Ja.
Können Sie sich erinnern, was das für ein Gefühl war?
Es ist irgendwie schon ein, ja, es ist wie eine Geburt, ne?
Ja.
Sozusagen.
Ja.
Wenn beim M102 der erste Motor das erste Mal gelaufen ist, da war alles am Prüfstand und hat geguckt und gehorcht, was macht er.
Springt so ein Motor dann sofort an? Zündschlüssel wird man nicht haben, aber einen Knopf und dann sagen, jetzt probieren wir es. Springt er dann sofort an oder ist es erstmal Tüftelei, bis es passiert?
Wenn alles genau eingestellt ist, dann muss natürlich Zündzeitpunkt, die Ventilsteuerzeiten und so, das muss alles exakt stimmen. Das kann man ja vorher genau messen, dass das in Ordnung ist. Und dann war es hier so, der Prüfstandsfahrer, der sitzt ja außerhalb an seinem Steuerstand. Und der hat den gestartet und ist gelaufen. Mit einem Ruck. Und dann kommt die Episode, die der Erhard auch erzählt hat. Dann geht man ja hin und horcht erstmal.
Ja.
Das Geräusch ist ja ganz wichtig. Und dann nimmt man hat ja normal kein Stethoskop. Aber man nimmt einen großen Schraubenzieher, der einen durchgehenden Schaft hat, durch den Griff durch, also Stahl. Den tut man ans Ohr und stellt den auf den Motor oben drauf. Das glaubt man nicht, wie deutlich man da hört, was da innen passiert. Wenn man weiß, was da vor sich geht.
Wenn man weiß, was man hören soll und was man vor allem nicht hören soll. Ne?
Da hört man ganz genau, ob da der Ventilstößel klappert oder irgendwas, ob das Ventil nicht in Ordnung ist. Und der Erhard nimmt den Schraubenzieher, stellt den drauf und ruft, abstellen, abstellen. Geräusch gehört nicht. Dann haben wir den Deckel aufgemacht und haben gesehen, das hat er auch in dem zweiten, ich glaube im zweiten Teil hat er es geschildert, war die Auslassnockenwelle gebrochen.
Im Sinne der historischen Genauigkeit hier eine ganz kurze Korrektur. Es ist alles schon unfassbar lange her. Da ist es wirklich gar kein Wunder, wenn man manche Dinge nicht mehr zu 100% parat hat. Also folgendes. Erhard Melcher, das M von AMG, hat sich nach dem Hören dieses Teils, in dem wir gerade stecken, zu dem Thema des ersten Probelaufs nochmal bei mir gemeldet. Er ist ja so wie ihr auch alle ein fleißiger Motorikonenhörer und er hat mich gebeten, diese Sache kurz richtig zu stellen und ich lese einfach mal direkt aus seiner sehr schön geschriebenen Mail vor. Beim ersten Probelauf, den ich genauso spannend fand wie Rolf, ist keine Nockenwelle gebrochen, denn die ersten Motoren hatten Nockenwellen aus Stahl, da die gegossenen erst viel später nach Rolfs Zeichnungen bei der Firma Wietzemann in Cannstatt gegossen worden waren. Die Stahlwellen habe ich mühsam aus dem Vollen hergestellt. Die Grobform wurde auf einer dazu umgebauten uralten Fortuna-Bügelsäge aus den 1920er Jahren hergestellt. Die wenigen Brüche kamen erst mit den Gusswellen. Da wurde der Schaftdurchmesser von 26 auf 28 mm vergrößert. Von da ab hielten die Dinger. Soweit also die Korrektur von Erhard Melcher zum ersten Probelauf, der auch nochmal in seiner sehr respektvollen Mail betont hat, dass Rolf Zeller für ihn der Beste war. Ein echter Glücksfall. Das hat er ausdrücklich geschrieben.
Und das ist ja so, die beiden Zylinder sind ja nicht in einer Ebene. Die sind ja versetzt um eine Pleuelbreite. Weil die beiden Pleuel laufen ja auf einem Zapfen.
Die teilen sich immer einen Hubzapfen auf der Kurbelwelle.
Ja, das ist ja das macht ja ein V-Motor. Wenn die einen eigenen Zapfen haben, dann ist ein Boxermotor. Mhm. Auch wenn er 60 Grad hat zum Beispiel. Mhm. Ja, und hier könnte man sehen, wenn man den anderen Zylinder sieht, der hier steht weiter vorne und der andere steht weiter hinten. Ne? Mhm. Und die Nockenwelle von dem anderen Zylinder, der jetzt hier nicht sichtbar ist, die hat das Lager natürlich weiter hinten, weil der ganze Kopf her verschoben ist. Und die Länge, die das Kettenrad weiter vom Lager wegsteht, die ja den ganzen Kettenzug auszuhalten hat, ne, die war das Übel, dass die gebrochen ist. Und dann haben wir, war natürlich wieder Alarm, dann haben wir den Steuergehäusedeckel genommen, ich kann mich noch genau erinnern, der hatte vorne eine Bohrung für die Lagerbohrungen, die muss man ja durchbohren können. Mhm. Die war nachher mit dem Deckel verschlossen war. Und den Deckel von der Bohrung habe ich rausgenommen und habe einen Deckel mit einem Hals gemacht und in das haben wir ein Kugellager eingesetzt. Und da war die eine Nockenwelle vorne noch einmal abgefangen. Und damit
ging's. Das heißt, ein zusätzliches Lager reingebracht.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Weil diese überkragende Welle, die war etwas zu lang. Mhm. Und die haben wir dann noch einmal abgestützt. Der Erhard hat auch was erzählt. Wir haben dann in dem Zusammenhang auch den Nockenwellendurchmesser nochmal geändert. Ja, das waren dann eigentlich der Ablauf von der Entstehung von diesen Köpfen. Es war eigentlich recht unauffällig, das Ganze. Ne? Wir haben eben immer bloß gehört, wir sind jetzt wieder so und so viele verkauft. Vom Kundendienst kamen keine Beanstandungen, die Motoren liefen. Das war eigentlich ziemlich problemlos, das Ding, soweit ich es mitgekriegt habe. Ich habe dann allerdings mit der ganzen Produktion von den Dingern praktisch keinen Einfluss mehr gehabt. Das hat er hat dann mit AMG gemacht. Ich war ab und zu mal dort und habe mal geguckt, wie es geht und wie es aussieht. Aber war nicht mehr direkt damit befasst.
Sind Sie denn ein Auto mal gefahren dann in der Zeit mit dem Motor?
Ja, einmal konnte man fahren.
Ja.
Der war ja sonst immer unterwegs. Ne? Aber war schon ein Erlebnis.
Ja.
Ja, 360 PS am Anfang. Ne? Und dann ein V8.
Muss man ja auch in der Zeit sehen. Ne? Also ja, ich meine, heutzutage hat jeder Golf so viel PS, aber für die damalige Zeit war das natürlich unwahrscheinlich viel. Ne?
Ja, ja. Und dann, was uns eben, uns Motorenleute immer begeistert, ist der Sound vom V8-Zylinder. Mhm. Das ist ja was ganz Besonderes. Und das ist auch so eine Geschichte, die gehört eigentlich nicht hierher, aber vielleicht interessant. Der hat ja dieses eigenartige Pulsgeräusch, der 8-Zylinder. Ja. Wo kommt der her? Jetzt gibt es ja eine Zündfolge. Jetzt könnte man sagen, der zündet immer einer nach dem anderen. Immer abwechselnd. Das geht aber bei dem 8-Zylinder mit 90 Grad
geht nicht auf. Ja.
Irgendwann zünden zwei Zylinder hintereinander von einer Bank. Und da das ja zwei Auspuffanlagen sind, dann kommt dieses pulsartige Geräusch
dieses von Bollern, der einen Seite. Dieses typische V8-Bollern.
Ja. Wenn man den, wegmacht, man könnte ja einen Winkel ändern und gleichmäßige Zündfolge machen. Wenn man das Geräusch wegkriegen will, dann hat er keinen Leerlauf mehr. Dann ist die Zündfolge ungleichmäßig. Und der 8-Zylinder braucht ja einen seitenweichen Leerlauf. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Mhm. Und das ist immer das Begeisternde, wenn einer vorbeikommt.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt hatten Sie ja trotzdem weiterhin Ihre, ich sag jetzt mal, Twitter-Rolle. Sie waren offiziell in der Motorenabteilung von Mercedes angestellt und inkognito bei AMG als Mithelfer und Kumpan oder als Konstrukteur. Wie war denn das, als in dem Moment, als publik wurde, dass AMG vier Ventilköpfe für den M117 entwickelt hat, dass der Motor läuft, dass AMG Autos verkauft mit einem Vierventiler auf Basis des M117. Ja, ja. Wie wurde denn das bei Ihnen in der Motorenabteilung oder bei Mercedes überhaupt diskutiert? Hat man das totgeschwiegen oder hat man drüber gelästert oder hat man gestaunt? Wie war die Reaktion?
Es war sogar erst ganz am Anfang, als das aufkam, eine gewisse Ablehnung da, wie es normal halt immer ist. Wenn von außen einer kommt und bringt was Neues oder was Besseres, dann lehnt man ja immer erst mal ab. Und so war im Grunde genommen auch bei uns im Bereich die Ablehnung. Naja, haben die halt gemacht, gebastelt. Und nachher war es aber doch auch anerkannt. Aber,
und Sie haben dazu still geschwiegen?
Ja. Musste ich ja. Ne? Ich meine, heute ist verjährt. Ja. Es ist auch inzwischen bekannt geworden, natürlich, nach und nach.
Spätestens jetzt mit diesem Podcast.
Ja. Und es ist mir auch egal gewesen. Für mich war es eben aus den anderen Gründen wichtig, erst einmal da mitzumachen. Und ich war der Meinung, meine Chefs hätten das nie genehmigt, wenn ich gefragt hätte. Weil man halt doch voll beschäftigt, voll ausgelastet war. Und es ist aber verständlich, nicht, dass man das nicht genehmigt kriegt. Mhm. Ich hatte aber mal eine Anfrage für eine Gastdozentschaft in der Hochschule in Esslingen. Da haben sie jemanden gesucht. Und ich habe mir das dann mal genauer angeguckt, aber ich habe gesagt, das ist zeitlich nicht drin. Und das musste sein, das war aber dann reines Feierabend-Wochenendgeschäft für mich.
Wenn man jetzt die Motorengeschichte von Mercedes so anschaut und diesen Motor, dann taucht am Horizont ja jetzt zeitlich immer schon der M119 auf. Mhm. Also der von Mercedes selbst entwickelte Vierventil V8.
Ja, ja.
Ein wirklich toller Motor, den ich selber auch in mehreren Autos gehabt habe. Und ein wirklich fantastisch laufender Motor. Aber trotzdem natürlich eine Vierventil V8 Eigenentwicklung von Mercedes.
Ja, ja.
Sie haben das ja vielleicht sogar live mitbekommen in der Nachbarabteilung, ist der ja entstanden sozusagen.
Ja.
Gab es nie die Überlegung, zu AMG zu gehen und zu sagen, gibt mal die Pläne rüber oder lasst uns den AMG-Motor nehmen und den jetzt in Großserie produzieren?
Ja, dann kommt natürlich wieder der Punkt rein, wie es auch bei Cosworth war. Es war ja keine maßgeschneiderte Großproduktionslösung.
Mhm.
Schon allein die Zweiteilung vom Kopf, die hätten wir als Serienlösung überhaupt nicht genommen. Und das kann man in so Sonderfällen machen, Kleinserie. Aber das wäre für die Großproduktion zu teuer gewesen.
Mhm.
Das ist ja das Gleiche wie beim M196. Der hatte gar keine Kopfdichtung. Und da kann auch keine kaputt gehen. Das ist ja auch schön.
Praktisch, ja.
Da war Zylinder und Kopf in einem Stück gegossen.
Mhm.
Oder geschmiedet sogar dabei.
Wie haben Sie das mit der Kopfdichtung hier gelöst? Haben Sie die mit der Nagelschere selber geschnitten?
Die war ja praktisch genauso wie in der Serie. Es gab schon eine Sonderausführung, aber die hat man dann eben in den Zulieferfirmen machen lassen. Die haben ja auch so Kleinserien für den Versuch gemacht. Und das war ja inzwischen eine Technik, die konnte man selber gar nicht machen. Die waren ja alle mit Metall, mit Blech eingefasst und so weiter. Weil ja das Schlimme war ja das Durchbrennen vom Brennraum in den Kühlwasserraum. Das habe ich mir selber am Fiat erlebt. Ne? Dann fängt er sofort an zu kochen und dann platzen die Wasserschläuche und so weiter. Und sind die heute alle Metall eingefasst, die Dichtungen. Und da hatten wir ja auch in die Zeit in der Serie eine nachzugsfreie Dichtung entwickelt. Der erste war, glaube ich, der M102. Früher hatten wir ja Zylinderkopfschrauben nachziehen müssen, nach 1000 Kilometer oder so. Und das hatten wir dann nicht mehr nötig gehabt, weil die Dichtungen nicht mehr gesetzt haben.
Mhm.
Und so ist es heute allgemein üblich.
Wie ging es für Sie persönlich dann weiter bei Mercedes nach diesem Abenteuer mit dem Vierventiler?
Ja, das war also in 86. Und dann war für mich die Sache eigentlich erledigt. Ne? Mhm. Ich habe ja dann, wie gesagt, die Sechszylinderabteilung übernommen. Bis zu meinem Ausscheiden und in den 2 Jahren vorher, als der M104 fertig war. Ich hatte da mit dem Herrn Hausmann einen sehr guten ersten Konstrukteur. Der hat also den 104er Zylinderkopf wirklich brillant gemacht. Also muss man auch sagen, ich habe das ja nicht alles selber gemacht, sondern das war die Mannschaftsleistung. Einer allein schafft es heute ja nicht mehr. Und mein Stellvertreter hieß Hausmann, der hat den Zylinderkopf gemacht und der ist hervorragend gelungen gewesen. Das weiß man ja heute noch, wie die 104er laufen. Und dann ging der 104 praktisch in Serie und dann war es bei mir nur noch Serienbetreuung, eventuell Änderungen, die über den Kundendienst reinkamen. Und dann gab es Projekte in der Firma, für die jemand gesucht wurde. Und da wurde jemand gesucht für die Einführung der Lizenzfertigung vom M104 in Korea. Und da hat mein Chef mich ausgeguckt und hat gefragt. Und da habe ich gesagt, ja sicher, das können wir machen. Der 104 ist ja fertig. Der 112 war in einer anderen Abteilung gelandet. Und dann habe ich mich bereit erklärt und gesagt, gut, das machen wir. Ich habe dann nebenher die...
Hat sich Ihre Frau auch bereit erklärt?
Ja. Also das war natürlich nicht dort selber. Wir hatten Leute, die ständig dort waren.
Das heißt, Sie mussten nicht nach Korea ziehen?
Nein.
Ah, okay.
Nein. Ich war bloß eben ein paar Mal dort. Mhm. Und das war eigentlich so zum Abschluss ganz interessant.
Schön.
Man kam sonst ja allerdings schon immer mal rum. Aber die Fernreisen waren natürlich bei uns schon noch selten als in der Konstruktion. Der Kundendienst, die sind natürlich mehr unterwegs, aber das war nicht mein Ziel. Ich wollte immer dort bleiben, wo das Ding entsteht und nicht später irgendwo damit hantieren. Mhm. Und ich habe also schon auch mal überlegt, es gibt interessante andere Gebiete, Werkstofftechnik oder so nicht. Aber es war es nicht. Ich habe immer gesagt, es muss stinken und krachen.
Jetzt vielleicht noch eine ganz wichtige Geschichte, die interessiert mich als M100-Fahrer natürlich ganz besonders auch noch. Sie haben am großen M100-Motor mitgearbeitet bei der Hubraumerweiterung auf 6834 Kubikzentimeter.
Ja, das war in der Zeit, wo ich also bei der Triebwerksentwicklung war.
Mhm.
Und da kam dann der Gedanke rein, den 6,3 Liter. Wir brauchen mehr Leistung, wie es ja immer ist, den vergrößern wir.
Mhm.
Und dann wurde der vergrößert. Und das ist so ein heute kann man es ja sagen, eine interne aus der Entwicklung. Die Kurbelwelle ist ja ein gewaltiges Ding. Und die Bohrung war ja 103, glaube ich, oder sowas beim 6,9 Liter. Und damit entsprechende Gaskräfte. Und auch Massenkräfte, weil die Kolben größer waren.
Auch an dieser Stelle hat mich Erhard Melcher gebeten, noch ein Detail zu korrigieren. Wie gesagt, es ist sehr lange her, da können einzelne Zahlen wirklich schon mal durcheinander geraten. Also, auch dazu zitiere ich ihn gerne direkt. Der 6,3 Liter hatte 103 mm Bohrung und 95 mm Hub. Der 6,9 Liter hatte bei gleichem Hub, also 95 mm, eine Bohrung von 107 mm Durchmesser. Der spätere Serienmotor M100 mit 6,9 Litern war sehr verändert. Er hatte zum Beispiel keinen Antriebsflansch für die mechanische Einspritzpumpe. Auch die Einlasskanäle waren nicht mehr mit gleichem Abstand gebaut. Zudem waren die Kopfschrauben von M12 auf M10 reduziert. Die Teile sind nicht austauschbar. Die angesprochenen Lagerprobleme wurden durch seitliche Zusatzverschraubungen abgemindert. Und weiter schreibt mir Erhard Melcher, man kann den 6,3 Liter Motor auf 107 mm aufbohren. Das ist aber ziemlich problematisch, da die Zylinderwände je nach Gussversatz sehr unterschiedlich dünn sind. Dünn in Anführungszeichen. Auch die Verstärkung der Hauptlager habe ich damals mit einer eingepassten Stahlbrücke zwischen Ölwanne und Gehäuse gemacht. Und dann spricht Erhard Melcher noch ein wirklich spannendes Thema an, dass nämlich der M100-Motor ursprünglich nicht aus Grauguss Aluminium geplant war. Das werden wir dann aber in einer anderen, noch kommenden Folge von Motorikonen nochmal genauer beleuchten.
Und dann hatten wir eben den ersten Versuchsmotoren das Problem gehabt, die sind auf dem Prüfstand angelaufen und dann sind während dem Einlaufen schon die Lager kaputt gegangen.
Einfach weil die Kräfte zu groß waren?
Ja, weil einfach die Massenkräfte zu groß waren und die interne Durchbiegung. Durch diese Mods-Zündkräfte, die die auch haben. Ne?
Aber die Hubraumvergrößerung, also von dem M100-Motor, der ja sonst immer 6,3 Liter hatte davor, die hat es ja schon gegeben. Also AMG hatte sowas ja auch schon gemacht. Ne?
Ja,
es war ja nicht neu, dass der Motor aufgebohrt wurde.
Ja. Ich weiß nicht, wie die vorherigen, diese Sonderlösungen entstanden sind. Aber in der Serie ging mit dem großen Hubraum, die Lagerspiele waren da an der Grenze, die Lagerung. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist ja so das Gegengewicht hier, was als Klotz unten dranhängt an der Kurbelwelle. Mhm. Das müssen wir vergrößern. Mhm. Da war aber kein Platz mehr. Wenn der Kolben runterkommt, lief der ganz, ganz dicht an das dran. Das konnte man nicht vergrößern. Und die Kurbelwellen vom M100 sind ja nicht als einzige nicht bei uns bearbeitet worden, sondern bei Alfingen, Wasseralfingen. Die haben also die Rohlinge geschmiedet und bearbeitet. Und da war bei uns natürlich bloß erste, da sind wir nach Wasseralfingen gefahren, haben mit denen diskutiert, was können wir da machen, wir brauchen mehr Masse im Gegengewicht. Und dann haben die kurzerhand gesagt, ja, das geht ja, jetzt gehen die ja beim unteren Todpunkt, sind die ja hier ganz dicht am Kolben. Aber wenn der sich nur ganz wenig wegdreht, dann wird ja der Abstand hier sofort größer, weil das ja konzentrisch um die Kurbelwellenmitte geht. Mhm. Und dann haben die gesagt, das machen wir. Wir haben eine Ovaldrehbank. Dann haben die Kurbelwelle genommen, haben die beim Überdrehen der Gegengewichte den Stahl raus und reinfahren lassen. Und damit wurde das ein Oval und kein Kreisbogen mehr. Mhm. Und das war dann die zusätzliche Masse, die man gebraucht hat. Und dann hat das Ding funktioniert. Mhm. Mhm. Das war also eine reine Fertigungslösung vom Lieferanten. Mhm. Aber die Alfing-Leute, die sind ja genial in der Hinsicht. Die bauen ja Kurbelwellen von bis zu 20 Meter Länge für Schiffsmotoren und so. Mhm.
Ist ja auch... Geht schon in die Richtung Schiffsmotor, der Motor, ne? So von der Größe her. Der Block hat aber diese Hubraumerweiterung ohne weiteres, also die Bohrungsvergrößerung ohne weiteres hergegeben.
Ja, man sieht es daran, am Sechszylinder hat man ja den 2,8 Liter draus machen müssen. Mhm. Und da rücken dann die Laufflächen zwischen Zylindern ja sehr eng zusammen. Normal ist ja dort zwischendurch ein gegossener Wasserraum zwischen den Zylindern. Mhm. Das ging aber nicht mehr bei uns. Bei dem M130 schon. Und da kam einer auf die geniale Idee, wir nehmen ein Sägeblatt und sägen von oben einen Sägeschlitz rein und den verbinden wir mit einer Bohrung mit dem Wasserraum und dann kann da ein Wasser durchlaufen. Der war, ich glaube, 1,6 mm breit. Und dann hat man die Dichtung entsprechend gemacht, dass die sich in den Spalt reingedrückt hat, dass sie da richtig fest saß. Das hat funktioniert. Unser Chef damals, der Van Winsen hieß mein Oberchef, der hat das gesehen und hat gesagt, das ist ein genialer Murks.
Sehr aufwendig in der Fertigung, oder?
Da kamen an sämtliche Zwischenstellen von Zylindern eben 4 Sägblätter runter und haben reingesägt und fertig. Mhm. Ruckzuck ging das. Ne? Mhm. Hat tadellos funktioniert. Mhm.
Der M100 vom W116, also der 6,8 Liter, der ja als 6,9 Liter verkauft wurde, wo man eigentlich ja abrunden müsste, der hatte ja auch eine Trockensumpfschmierung. Ne?
Ja.
War das nur durch die Bauhöhe bedingt oder gab es da noch einen anderen Hintergrund
dazu? Ja, das Problem war in dem Fall die Einbauverhältnisse. Mhm. Wenn man den Motor vorstellt, der braucht ja Unmenge Öl. Und wenn man das unten drunter in der Ölwanne drunter hängt, das war praktisch nicht unterzubringen. Und dann macht man einen Tank irgendwo im Kotflügel. Und dann baut der Motor natürlich bloß so groß bis hierher. Ne? Und dann muss man dann dort, in dem engen Raum, muss man natürlich Öl abpumpen in den Tank. Und von dort läuft es auf die Druckpumpe und der drückt es dann wieder in den Motor. Mhm. Das hat aber den Vorteil, es gibt immer wieder Probleme. Hier läuft ja alles Öl. Von der Steuerung, vom Zylinder, von Lagern läuft alles Öl hier zurück. Und dann gibt es hier, die Kurbelwelle dreht sich hier drin. Jetzt puncht die ja richtig im Öl rum. Ja. Das gibt alles Widerstand. Ne? Mhm. Jetzt hat man bei dem großen Motor gesagt, der macht noch mehr Widerstand. Den vermeiden wir schon, wenn wir das Öl gar nicht dorthin laufen lassen, sondern direkt abpumpen und nur dorthin drücken, wo man es braucht, im Lager. Und das ist der Sinn von der Trockensumpfschmierung. Mhm. Ich habe hier nebenan in der Garage meinen Oldtimer stehen, ein NSU-Motorrad. Und die hatten genau dasselbe damals schon, das Baujahr 1955. Mhm. Eine doppelte Ölpumpe, eine saugt ab, pumpt den Tank, von dort läuft es zur anderen, die drückt es wieder in den Motor. Mhm. Das hatte auch der 196, ne? Der im Rennwagen mit der 8, ja. Der 8-Zylinder ist ja so lang. Ja. Und da hat man nur eine Trockensumpfschmierung und der hat schlichte 40 Liter Ölvolumen dem Ding drin. Die haben ja mit dem SLR auch die Langstreckenrennen gefahren.
Ja.
Und die brauchten eine unglaubliche Menge Öl. Da steht ein solcher Blechbehälter, da denkt jeder, das ist der Tank. Da haben wir gesagt, das ist nur der Öltank.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war es für heute. Das war es mit Rolf Zeller und das war es jetzt auch endgültig mit dem AMG 4-Ventiler auf Basis des M117 V8s und mit dem AMG 300 CE 6,0 Hammer oder The Hammer. Und ich sage vor allem an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Dankeschön an Rolf Zeller, der so geduldig jedes Detail erklärt hat und sich die Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Und auch an seine Frau natürlich, dafür, dass sie beide mich so nett empfangen haben. Vielen Dank auch nochmal an Nikolas Flossbach vom Automuseum Wolfegg. Wenn ihr da noch nicht wart, schaut unbedingt mal rein. Und natürlich meinen ganz herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben bis ganz hinten hier im dritten Teil der Folge. Freut euch schon mal auf die nächste hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin sage ich alles Gute, fahrt nicht zu schnell. Euer Hans Neubert. Einleiten soll denn einen dritten Teil von einer Motorikonen-Folge. Motorikonen-Folge. Tja, während der erste Teil der Folge zum AMG 4-Ventil. Während der erste Teil. Achso, ja, stimmt schon. Während der erste Teil. Ist schon richtig. Erhard Melcher hat sich den AMG 4-Ventil-Köpf, der ja damals. Kopf. 4-Ventil-Kopf. Wieso Köpf? AMG 4-Ventil-Kopf. Um den AMG-4-Ventiler geht es also auch heute nochmal in diesem Extra-Teil mit einem wirklich tollen Gast, mit dem früheren Mercedes-Motorenmann Rolf Zeller nämlich. Und ich höre da hinten schon wieder den Staubsauger. Das darf doch nicht wahr sein.